Guten Morgen. Wir haben ja gerade diese Themenreihe We Are Family. Und ich merke das manchmal so, es gibt so auch Familien, also natürliche, biologische Familien, die gern ausdrücken möchten, dass sie zusammengehören. Ja, manche machen das, indem sie zum Beispiel hinten auf ihre Autos die Namen der Kinder kleben. Ja. Ich finde diesen Aufkleber eigentlich viel sympathischer, wo steht so, kein Kind mit bescheuertem Namen an Bord. Ja. Und ich habe das deswegen auch nicht gemacht. Bei uns würde das auch gar nicht auf die Heckklappe passen. Ja? Also wir haben so viele Namen da drauf, ja, das wird gar nicht gehen. Manche von euch wissen das, ich bin ja an der Nordsee aufgewachsen und wenn man da manchmal bei schlechtem Wetter am Strand entlang geht, sieht man so ein anderes Erkennungszeichen, was Familien manchmal so haben. Die kaufen sich nämlich manchmal die gleichen Windjacken. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Ja? Haben alle so die gleiche rote Jack Wolfskin-Jacke an. Ich werde jetzt nicht fragen, wer von euch das auch hat, weil das wäre jetzt peinlich für euch. Aber das kommt vor. Ja? Aber es gibt nicht nur bei natürlichen oder biologischen Familien so den Drang zu zeigen, ich gehöre dazu. Das gibt es auch bei Gemeindefamilien. Ja? Und ich merke, ich tue das auch ab und zu. Ich zeige das zum Beispiel, können wir vielleicht gleich auf der Folie sehen. Wir machen das eher so mit Worten. Ne? Also zum Beispiel, dass man bei Facebook irgendwelche frommen Sprüche postet. Ich habe das witzigerweise mal geschrieben vor ein paar Wochen, dass ich voll stolz bin auf unsere Gemeinde, dass wir jemanden im Kirchenasyl haben. Ja? Und ich habe jetzt auch meinen WhatsApp-Status so verändert, dass da so zwei, drei Verse aus einem frommen Lied, das ich total gut fand, da drin sind, ne? so leichte Hinweise. Ne? Und ich habe mir jetzt sogar einen Aufkleber gekauft, der so leicht fromm ist, den man aufs Auto kleben kann. Ja? Ich überlege noch, ob ich den dran mache. Aber ich merke so, ich zeige oft durch Worte, dass ich zur Familie gehöre. Und da ist perfekt, dass ich diesen Beruf habe, denn ich kann die ganze Zeit fromme Sachen von mir geben, ja, und immer so tun, als wenn ich total heilig, geistlich und fromm unterwegs bin. Es gibt nur ein Problem dabei. Wir haben mittlerweile neue Nachbarn. Ja. Die sind super, die geben wir auch nicht mehr her. Ich weiß gar nicht, ob die da sind gerade. Oh ja, hallo, ja, guten Tag. Das einzige Problem mit denen ist, die fromme Maske ist schwerer aufzusetzen, weil die kriegen mit, wie es bei uns zu Hause läuft. Ja? Die bekommen das mit, wenn ich den Müll nicht rausbringe. Wenn ich zu meiner Frau sage, ich würde Drachen für dich töten, aber das Müll habe ich leider vergessen. Ja? Die kriegen das leider auch mit, wenn ich mich schlafen stelle und die Babys schreien. Ja? Also, weil es ist, ne? Die bekommen das auch im Garten mit, wenn ich ungeduldig mit meinen Kindern bin. Momentan versuche ich das dadurch zu kompensieren, dass ich denen jeden Samstag Brötchen vor die Tür stelle, weil wir sind früher wach als sie. Habe ich leider gestern vergessen, tut mir leid. Aber die merken relativ gut, was bei mir so frommes Geschwätz ist und was echt ist. Und um das Thema soll es heute gehen. Taten wiegen mehr als Worte. Taten wiegen in der Familie mehr als Worte. Vielleicht kennst du das, das ist bei Christen auch so. Wir Christen, vor allem wir Frommen, sind meistens eher dafür bekannt, dass wir einen Standpunkt vertreten. Ja? Also es gibt so verschiedene, vielleicht sehen wir das auch auf dem nächsten Bild, da gibt es einen Demonstranten, der vertritt einen Standpunkt. Na? Kannst du gerne wieder ausblenden, das sieht nicht so toll aus. Ja? Es gibt tatsächlich Christen, die vertreten Standpunkte, da fasse ich mir manchmal an den Kopf, ja? Wenn ich die manchmal sehe, wie die unterwegs sind. Und gerade noch in Anbetracht der Dinge, die in den letzten Tagen hier los waren, ne? Gibt es tatsächlich Christen, die stehen auf für den FC Bayern München. Ja? Ich finde das, find das krass. Gibt auch andere Kleidervorschriften, um die sich Christen streiten. Ich merke, im Chor tobt dieser Kampf auch. Ja? Es gibt manche, die sagen, nur wer Krawatten trägt, ist wirklich Christ. Lies die Bibel und kehre um. Ja? Gleichzeitig gibt es in manchen Gemeinderichtungen auch Leute, die sagen, Krawatten sind Sünde. Ja, nimm die ab, das geht gar nicht. Frag bitte nicht nach, warum, das ist kein guter Grund. Ja. Und dann sehen wir noch weitere Bilder. Manche Christen versuchen das auch auf ihrem Körper zu zeigen. Sieht man nicht so gut. Das ist ein Tattoo, wo Johannes 3, Vers 16 draufsteht. Und es gibt auch in den USA verschiedene Unternehmen, die zum Beispiel auf ihre Kaffeebecher Johannes 3, Vers 16 drucken. Oder ich habe sogar, furchtbar, das ist jetzt auch nicht mehr witzig, es war vor ein paar Jahren mal ein Riesenskandal, dass eine Waffenfirma Bibelverse auf ihre Gewehrrohre gedruckt hat, ja, und die Soldaten damit in den Krieg geschickt hat. Und wir merken so, Fromme Menschen neigen dazu, einen Standpunkt machen zu wollen. Aber Taten wiegen mehr als Worte. Und es ging Jesus auch nicht so sehr darum, einen Standpunkt zu machen. Ihm ging es darum, einen Unterschied zu machen. Und Worte können Unterschied machen, aber Taten machen ihn garantiert. Wenn du jetzt hier bist, vielleicht auch eins der ersten Male und sagst, was ist das da, ja? Also damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Ich habe noch nie davon gehört, dass man sich irgendwie Johannes 3, Vers 16 auf den Arm tätowieren lassen kann oder dass sich manche Gemeinden darum streiten, ob man Krawatten tragen soll oder nicht. Ey, fang gar nicht an, dich damit zu beschäftigen. Ja? Das sind Auswüchse von christlicher Religion, die niemand braucht. Du kannst dir christliche Religion und die Besonderheiten, die Christen so manchmal haben, wo es um Klamotten geht oder wo sie irgendwie versuchen, einen Standpunkt zu machen, kann man sich getrost sparen. Aber ich möchte dich einladen, dass du dir Jesus nicht sparst. Weil Jesus ist da, um Veränderungen in diese Welt zu bringen und in dein Leben. Und wir haben heute eine Idee. Und selbst wenn du sagst, ich kann mit Jesus und mit all dem noch nicht so viel anfangen, die Idee ist kostenlos. Du kannst überlegen, ob du sie in deinen Alltag umsetzt. Und wenn du es tust und wenn es klappt, hey, hast du was gewonnen? Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Wir beschäftigen uns gerade damit, dass wir Familie sind. Aber was bedeutet das praktisch? Woran soll man uns denn erkennen? Man soll uns also nicht daran erkennen, dass wir irgendwelche frommen T-Shirts tragen oder dass wir uns vielleicht Johannes 3, Vers 16 auf den Arm tätowieren, so wie Jürgen Schwichten. Du hast das doch, ne? Ja. Ja. Es gibt ein anderes Erkennungszeichen, das Jesus uns gegeben hat. Und das ist ganz spannend. Wir gucken uns heute zwei Bibelstellen an. Eine sind direkte Worte von Jesus. Und es gehört zu den letzten Stunden, in denen Jesus das gesagt hat. Die letzten Stunden auf diesem Planeten, die er hier verbracht hat. Da sagt er das. Und da hat er so seine Jünger versammelt. Und ich könnte jetzt flüstern. Dann klingt das alles noch ein bisschen heiliger. Ja. Und es ist ganz spannend, als Jesus das sagt, da ist die Reaktion der Leute, die das hören, genauso wie wir heute wahrscheinlich darauf reagieren würden oder wie viele von uns, so wie ich auf diese Worte reagieren würde. Also Jesus sagt, ich muss euch was wirklich Wichtiges sagen. Ein neues Gebot gebe ich euch. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle kennen, dass ihr meine Jünger seid. Und wir denken, oder ich denke, habe ich schon voll oft gehört, Petrus reagiert genauso. Der sagt nämlich als nächstes, ja, Herr, wohin gehst du denn eigentlich? Das kenne ich doch schon. Hast du uns doch schon ganz oft gesagt. Herr, wohin gehst du? Und Jesus sagt, hast du mir zugehört? Ich sage euch jetzt was ganz, ganz Wichtiges. Ja, das sind meine letzten Stunden auf dieser Erde. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Wisst ihr noch, wie das war? Ihr Jünger, wisst ihr noch, wie das gewesen ist? Matthäus, weißt du das noch? Du warst so der Abschaum der Gesellschaft als Zolleinnehmer, ja? Und Petrus hätte am liebsten auf deinen Kassierertisch gespuckt, als sie an dir vorbeikamen. Was habe ich gemacht? Ich habe dich eingeladen, mit uns zu kommen. Ich habe dir vergeben. Und ich habe dich in unsere Gemeinschaft aufgenommen. Nathanael, weißt du noch, wie das war, als wir uns das erste Mal begegnet sind? Ja, hat Nathanael vielleicht gesagt, ne? Ja, du hast gesagt, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Ich habe das gehört, ja, ich bin allmächtig. Du hast meine gesamte Familie gedisst, ja? Du hast gesagt, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Und was habe ich gemacht? Ich habe dir vergeben, ich habe dich eingeladen. Was bedeutet dieser Vers für uns? Ich habe mir das nochmal so vor Augen geführt. Und es gibt so manche Menschen in meiner Umgebung, wenn die mich so 3 bis 4 Mal ärgern, dann schreibe ich die normalerweise ab. Ja? Dann sage ich so, mit denen möchte ich nichts mehr zu tun haben. Und dann habe ich so drüber nachgedacht, wie war das eigentlich? Wie liebt mich Jesus eigentlich? Und dann ist mir so aufgefallen, dass ich manchmal sogar in meinen intimsten Lebensbereichen nicht nur 3 oder 4 Mal gesündigt habe, sondern wahrscheinlich eher hunderte oder tausende Mal. Und da wurde mir bewusst, wie geduldig Jesus mit mir ist. Und dass er mich nicht nach 3 bis 4 Mal abschreibt. Das sind so Momente, in denen fühle ich mich nicht besonders gut. Aber das sind so Momente, in denen ich merke, ich kann jemanden aus meiner Familie und in meiner Umgebung nicht nach 3 bis 4 Mal abschreiben. Weil Jesus das mit mir auch nicht gemacht hat. Jesus sagt, das, was euch ausmachen soll, das soll nicht mehr ab und zu eingeblendet werden. Das soll auch nicht nur irgendwie ein Status in eurem WhatsApp-Profil sein. Ihr sollt nicht unbedingt T-Shirts davon tragen, sondern das, was euch ausmachen soll, ist, dass ihr eine Gemeinschaft seid, die ganz anders ist als jede andere. Und zwar nicht, weil ihr so komisch angezogen seid, sondern weil ihr euch mit einer Liebe liebt, die unvergleichlich ist. Und warum fällt uns das heute so schwer? Ich glaube, dass jede Religion, auch das Christentum, die Tendenz hat, dass es immer in Richtung Regeln und Regeln einhalten geht. Ja, wir gehen immer weg von dieser Beziehung zueinander, also von dieser Beziehung zu sagen, wir lieben einander und wir lieben Jesus und wir tun viel füreinander, damit Menschen erkennen, wie gut Gott ist. Und wir gehen dazu, dass wir sagen, ja, ich möchte lieber so ein paar Regeln einhalten. Und meistens schaffe ich das hier nicht, aber dann fühle ich mich zumindest schlecht, ja, und Gott vergibt mir dann. Und Gott und ich sind dann miteinander im Reinen, weil wir so unseren Modus gefunden haben, wie wir miteinander umgehen. Und ich kann den anderen aus der Familie trotzdem hassen. Ja? Und es gibt so Leute mit Schildern, die sind sogar unterwegs und sagen, Gott ist ich, Gott hasst das und das oder Gott hasst dich. Und das ist Religion. Ja? Aber das hat nichts damit zu tun, was Jesus wollte. Das hat nichts damit zu tun, wenn Jesus sagt, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Lasst mich das ganz deutlich sagen. Wenn euer Glaube in die Richtung geht, dass es nur noch um Regeln einhalten und so Dinge geht und ihr anfangt, vielleicht Leute zu verurteilen oder Leute zu hassen, dann seid ihr auf einem ganz schlechten Weg. Und er macht das mit so als wichtigstes Statement deutlich, kurz bevor er diese Welt verlässt, dass er sagt, ey, das Wichtigste ist, dass ihr einander liebt. Das Erkennungszeichen, das, was euch ausmachen soll, soll die Art und Weise sein, wie ihr miteinander umgeht. Und dann, 22 Jahre später, nicht 100 oder 150, schreibt Paulus einen Brief. Und er schreibt einen Brief an die Gemeinde in Kolossä. Ja, das sehen wir auf der nächsten Folie. Das ist ein Ort in der heutigen Türkei. Und Paulus, der anfangs die Christen gehasst hat, hat irgendwann eine riesen Lebenswende und fängt dann auf einmal an, in dem ganzen Mittelmeerraum unterwegs zu sein und Gemeinden zu gründen. Und dann nimmt er diese Lehre von Jesus, das, was Jesus gesagt hat, liebt einander so, wie ich euch geliebt habe, und überlegt, hey, wie kann ich das in den Alltag bringen? Wie kann ich das konkret machen? Wie kann ich das auf Ehemänner, auf Ehefrauen, auf Kinder, auf Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverhältnisse übertragen? Wie kann ich das darauf übertragen, wie man in der Gemeinde miteinander umgeht? Wie man mit den Menschen außerhalb der Gemeinde umgeht? Und er spricht über das Erkennungszeichen von Christen. Und dann sagt er Folgendes. Kolosser 3, Vers 12. Ja. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Diese Verse haben wir gerade eben gehört. Und das ist ganz spannend. Er sagt als erstes, stellt euer Herz immer wieder auf Evangeliumsmodus. Ich habe das schon gesagt, wir Menschen tendieren dazu, immer wieder in einen Regelmodus zu verfallen. Ja? Unser Herz schaltet immer wieder in den Modus, ich muss gehorchen und dafür nimmt Gott mich an. Ich muss etwas tun, damit Gott meine Gebete erhört. Ich bin super fromm, ich gehe sonntags in den Gottesdienst und dafür tut Gott mir etwas Gutes. Aber Paulus sagt, das läuft genau andersrum. Der Evangeliumsmodus unseres Herzens ist, ich bin angenommen und deshalb gehorche ich. Ich bin angenommen und deshalb liebe ich die Menschen in meiner Familie, in meiner Gemeinde und nicht andersrum. Er sagt, die Reihenfolge, die Motivation muss klar sein. Was ist denn aber, würden jetzt vielleicht manche sagen, wenn dieser Druck weg ist? Also wenn Gott jetzt wirklich einfach nur so gnädig ist, dann habt ihr ja gar keine Motivation mehr, ein gutes Leben zu leben, oder? Also so ein bisschen Druck ist doch eigentlich nicht schlecht, das ist doch relativ effektiv. Welchen Grund hat man dann noch, wenn der Druck weg ist, wenn Gott nur gnädig ist? Welchen Druck hat man dann noch, überhaupt ein ordentliches Leben zu führen? Aber die Frage ist ja, wenn man sagt, dann gibt es keinen Grund mehr, dann war der einzige Grund, ein gutes Leben zu führen, Angst. Und das ist sicherlich nicht der Evangeliumsmodus, von dem Paulus hier spricht, sondern der Evangeliumsmodus ist, ich lebe ein gutes Leben aus Dankbarkeit, weil Jesus so gut ist, weil er mich so geliebt hat, weil er so geduldig gewesen ist mit mir, deshalb lebe ich anders und deshalb gehe ich anders mit den Menschen um mich herum um. Und jetzt geht es doch um Klamotten, ja? Paulus macht nämlich weiter, er sagt, darum kleidet euch, ja? Darum zieht das an, darum nehmt mit eurem Verstand, mit eurem Willen bestimmte Eigenschaften an. Und zwar fängt er an und sagt, darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl. Ist ganz spannend. Wir sagen ja, Mitgefühl kommt bei uns vielleicht aus dem Herzen oder vielleicht auch aus dem Kopf. Im griechischen Text stehen hier zwei Begriffe, an denen wir sehen können, wo bei den Griechen damals das Mitgefühl gesessen hat. Da steht nämlich sowas wie Gedärme. Ja? Also Darum habt tiefes Mitgefühl in euren Gedärmen, in euren Nieren, also in euren ganzen Eingeweiden. Ja? Ihr könnt es dann mal probieren, so heute Abend, wenn ihr zu eurer Frau geht und sagt, ich liebe dich mit all meinen Gedärmen. Ja? Das kommt bestimmt richtig gut an. Ja? Oder sagt es euren Kindern. Ja? Das wird die auf ganz neue Höhen führen, dass sie verstehen, wie sehr ihr sie liebt. Aber Paulus meint hier das, was wir alle schon mal gefühlt haben. Wir haben das schon mal gefühlt. Wir haben mal ein Bild gesehen, wir haben mal von einer Situation gehört, wo wir das nicht nur hier im Kopf begriffen haben oder wo es sich hier irgendwie so angefühlt hat, dass wir Mitleid oder Mitgefühl haben, sondern wo das tief in unser Innerstes ging. Ne? Wo wir das wirklich mit unserem ganzen Inneren gefühlt haben. Und das meint Paulus. Und das, was er meint, mal in die Praxis ausgedrückt ist, ich versuche nachzufühlen, was du gerade erlebst. Ich versuche, das nachzuempfinden. Und wenn du mir sagst, hey, ich habe eine richtig schlechte Klausur geschrieben und kommt jemand zu dir und ist richtig traurig, dann ist nicht das Erste, was du sagst, ich habe dir gesagt, du hättest mehr lernen müssen. Das kann man trotzdem später nochmal anbringen. Ja? Oder ich habe meinen Job verloren, du sagst, ja klar, habe ich dir gesagt, du hättest härter arbeiten müssen. Das habe ich von Anfang an gesehen. Sondern das kann man vielleicht später nochmal einbringen, diese Thematik. Aber als Erstes versuchst du dich reinzuversetzen, versuchst das nachzufühlen. Kleidet euch in tiefes Mitgefühl und dann in Freundlichkeit. Und das ist nicht nur so, dass man ein bisschen nett ist mit dem, was man sagt oder was man schreibt, sondern es geht vor allen Dingen um ein Nettsein mit Taten. Ich hatte da in den letzten Tagen eine komfortable Position. Ich hatte am Donnerstag eine Weisheitszahn-OP und es gab irgendwie ganz viel zu helfen. Ja. Die Chantal Stüwe ist umgezogen und hat gefragt, wer kann mir helfen? Und ich habe so zurückgeschrieben, ich würde dir so gern helfen, aber ich kann nicht wegen meinen Zähnen. Ja. Also darum geht es nicht, ja. Sondern es geht darum, dass man sagt, ich stelle dir meine Kraft zur Verfügung. Das ist Freundlichkeit im Sinne der Bibel. Das nächste ist Bescheidenheit. Kleidet euch in Bescheidenheit. Und da geht es um Beziehungen. Ja? Also wenn man das im Kontext von Beziehungen sieht, dann bedeutet das zunächst einmal, dass ich erstmal akzeptiere, wer ich bin. Und das heißt, ich bin nur, in Anführungsstrichen, einer von 7 Milliarden anderen Menschen. Ich kann nichts dafür, dass ich in diesem Land, in dieser Kultur, in dieser Familie, mit dem und dem Wohlstand, mit den und den Talenten, mit den und den Fähigkeiten, mit den und den Stärken und Schwächen geboren wurde. Und selbst, dass ich vielleicht viel höher springen kann als Jürgen Schwichtenberg, macht mich noch nicht zu einem besseren Menschen. Bescheidenheit bedeutet, ich muss das zugeben, ich habe keine Kontrolle darüber, ob ich leben oder ob ich sterben werde. Und wenn ich bescheiden bin, dann kann ich anderen Menschen auf der gleichen Ebene begegnen. Und es gibt nur eine einzige Sache, die mich zu etwas Besonderem macht. Nur eine einzige. Dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin. Und das ist die einzige Sache, die dich zu etwas Besonderem macht. Ist die Liebe Gottes. Nichts anderes. Wir sind beide geliebt von Gott, dem Vater. Und das macht uns besonders. Und Bescheidenheit hilft mir, dir auf der gleichen Ebene zu begegnen. Ich kann von meinem hohen Ross runtersteigen und sagen, ja, ich bin mit dir auf einer Ebene. Kleidet euch in Bescheidenheit. Kleidet euch in Rücksichtnahme, sagt Paulus. Das ist die Entscheidung, dass ich mich auf deine Stärken und deine Schwächen einstelle. Ja, und nicht aus der Position meiner Stärke heraus mit dir spreche oder mit dir umgehe. Gutes Beispiel ist vielleicht jemand von euch Kontaktlinsenträger? Ja? Zwei Kontaktlinsen, Wahnsinn, super. Ihr werdet mir zustimmen, ne, dass man eine Kontaktlinse, wenn sie runtergefallen ist, anders aufhebt als ein Tennisball, oder? Sollte man unbedingt tun. Man adaptiert sozusagen seine Kraft, man passt die Kraft dem Objekt an, mit dem man gerade zu tun hat. Ja? Das heißt, man wird diese Kontaktlinse sehr viel vorsichtiger anfassen, als in der Art und Weise, wie man einen Tennisball greifen würde mit der Hand. Und darum geht es eigentlich, ja? Dass man guckt, hey, wie geht es diesem Menschen gerade gegenüber? Wie muss ich ihn anpacken? Ist er gerade eher im Status oder im Zustand einer Kontaktlinse? Muss ich ganz vorsichtig mit ihm umgehen? Oder kann ich eher sagen, ich nehme dich wie einen Tennisball und schmeiß dich mal so richtig kräftig gegen die Wand? Ja? Darum geht es, aber nicht um das gegen die Wand schmeißen. Und es geht um Geduld. Geduld darf ich gerade intensivst lernen mit 4 Kindern. Geduld ist einfach, ja, einfach, ne? Es ist die Entscheidung, mich dem Tempo des anderen anzupassen. Das ist nicht eine Fähigkeit oder dass man das überhaupt nicht mehr nervig findet, wenn jemand langsam ist, sondern es ist die Entscheidung, zu sagen, ich passe mich deinem Tempo an. Und wenn du jetzt gerade langsam unterwegs bist, dann bin ich das auch. Und wenn du ein bisschen schneller rennen willst, dann bin ich das auch, dann tue ich das auch. Und dann fasst das zusammen und sagt in Vers 13, geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Das ist ganz ähnlich wie das, was Jesus gerade gesagt hat. Ja? Weil Jesus sagt es ganz oft, vergebt einander, so wie der Herr euch vergeben hat, vergebt einander, so wie ich euch vergeben habe. Überlegt mal, wie oft Gott euch vergeben hat. Überlegt es mal. Und aus der Überlegung heraus, aus der Kraft heraus, ist es uns möglich, auch zu vergeben. Und dann fasst er das mal so richtig in so einem ganz wunderbaren, lyrischen Vers zusammen. Er sagt in Vers 14, vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Was wollen Paulus und Jesus? Wodurch soll eine Familie erkennbar sein? Dadurch, dass Taten mehr wiegen als Worte. Paulus und Jesus sagen, ich oder wir möchten, dass ihr eine Gemeinschaft seid, ihr als Gemeinde, die von denen da draußen angesehen werden und wo gesagt wird, hey, sowas habe ich noch nie gesehen. Ich will, dass die Menschen auf eure Beziehungen gucken, untereinander und sagen, das ist so krass, wie die miteinander umgehen. Ich will, dass ihr eine Gemeinschaft von Leuten seid, die geprägt ist von einer leidenschaftlichen, lächerlichen, barmherzigen, brennenden Liebe, sodass sie fragen, ey, wer macht sowas? Ich möchte, dass ihr eine Gemeinschaft seid, in die die Leute kommen können, ohne Angst, dass sie irgendwie verurteilt werden oder schief angeguckt werden. Ey, guckt euch an, wie die Frauen mit den Männern umgehen. Guckt euch an, wie die Männer mit ihren Frauen umgehen. Wie sie mit ihren Kranken umgehen. Wie sie mit den Witwen umgehen. Guckt ihr an, wie sie vielleicht mit Verfolgung umgehen. Mit dem Druck, der manchmal auf sie einstürzt. Ich möchte, dass euch die Leute angucken und vielleicht sagen, hey, ich weiß noch nicht, ob ich so werden möchte wie eine von denen und ich will mich ganz sicherlich nicht so anziehen wie die. Ja? Aber mit so jemandem möchte ich zusammenarbeiten bei der Arbeit. Solche Leute möchte ich einstellen, vielleicht, wenn ich Chef bin, weil ich weiß, dass sie mich nicht bescheißen werden. Ich will, dass meine Tochter mal so einen Mann heiratet. Ich möchte mit solchen Leuten in einem Haus wohnen. Und jetzt fragt man sich vielleicht, wie in aller Welt soll man das umsetzen? Ja, es ist vielleicht sogar die Botschaft, die jeder erwarten würde, der jetzt in so eine Gemeinde kommt, dass man sagt so, habt Erbarmen. Und wenn man das flüstert, Erbarmen, dann klingt das gleich nochmal ein bisschen frommer und heiliger und so. Ja? Aber wie soll das gehen? Vielleicht, wenn man den ganzen Tag alleine ist, ja, zu Hause, dann geht es vielleicht, ne? Ey, aber ich habe Teenies zu Hause oder ich habe kleine Kinder zu Hause oder hey, weißt du, wie es bei mir bei der Arbeit abgeht? Es ist unmöglich, das zu leben. Ich glaube, das kann gehen. Und zwar nicht wegen unserem Alltag, sondern ich glaube, es kann gehen wegen der Person, die das geschrieben hat. Weil ich habe jetzt eine schlechte Nachricht für euch. Paulus hat in seinem kurzen Leben mehr geschafft, wahrscheinlich, als wir alle zusammen. In 1000 Jahren wird sich niemand mehr an uns erinnern. Selbst wenn wir eine coole Position in der Firma haben oder ein gutes Studium absolvieren, in 1000 Jahren weiß das keiner mehr. Selbst wenn wir gerade ganz viel in unsere Kinder und Familien investieren oder in unsere Ehe, in 1000 Jahren wird sich keiner mehr daran erinnern. Aber an Paulus erinnern sich die Leute heute noch. Paulus hat in dieser kurzen Zeit, in der er gelebt hat, so viel geprägt, so viel verändert, so viele Gemeinden gebaut. Er hat ein ganzes Weltreich, das Römische Reich, verändert. Und weil er das geschrieben hat, glaube ich, dass es möglich ist, das auch im Alltag zu leben. Eine Idee, wie du das in der kommenden Woche in die Praxis umsetzen kannst. Ja? Wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, wenn du noch neu bist und sagst, hey, das ist alles noch ein bisschen schwierig für mich, ich weiß gar nicht, ob es diesen Jesus überhaupt gibt oder ich entdecke das gerade erst so für mich, auch okay, ja, dann kannst du dich entspannt zurücklehnen. Aber eine Idee, wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist. Es gibt eine Erinnerung, die werden wir gleich verteilen, sie ist ein bisschen lahm, gebe ich zu, aber ich habe gedacht, ich möchte dieses kleidet euch doch nochmal so ein bisschen aufgreifen. Wir werden gleich so Bügeletiketten verteilen, da steht We are family drauf. Und das kannst du dir in deine Klamotten einbügeln, um dich so ein bisschen dran zu erinnern, was es bedeutet oder wie man sich verhalten soll in der Familie. Wenn du ganz mutig bist, kannst du es vielleicht sogar auf die Innenseite deiner Krawatte bügeln. Ja, dann kannst du dich regelmäßig in deinen Besprechungen daran erinnern. Ja? We are family, wie soll ich mich in dieser Besprechung verhalten? Oder vielleicht kann man es auch hier auf den Ärmel bügeln, ja, dann könnte man so tun, als hätte man das Etikett von dem Hersteller noch nicht abgemacht oder so. Ja? Ist eine Möglichkeit. Wir werden es gleich verteilen im Anschluss an die Predigt. Soll euch einfach zur Erinnerung dienen. Die Idee, wie kann man das leben? Ich lade euch ein, das eine Woche lang auszuprobieren. Ja? Bei der Arbeit, in deiner Familie, in der WG, in der du wohnst, vielleicht mit deinen Nachbarn und hier in der Gemeinde. Und ich sage das jetzt mal ganz unter uns, ich weiß, dass du umgeben bist von Idioten. Ja? Du bist die einzig ausbalancierte Person, die es gibt auf dieser Welt. Ist mir bewusst, klar. Ist bei mir ja auch so. Wie würde sich deine Welt verändern, wenn du so lieben würdest wie Jesus? Was würde das mit deiner Familie machen? Was würde das mit deiner Firma machen? Was würde das mit deiner Nachbarschaft machen? Was würde das mit dieser Stadt machen? Ich möchte euch bitten, das eine Woche lang auszuprobieren. Euch zu kleiden in Erbarmen, in Freundlichkeit, in Bescheidenheit, in Rücksichtnahme und Geduld. Es wird sich eventuell nicht auszahlen. Es kann sein, dass dein Ehemann oder deine Ehefrau noch genauso komisch, schwierig und dass deine Beziehung noch genauso konfliktbeladen ist wie vorher. Ja? Kann sein, dass deine Kinder und deine Arbeitskollegen noch genauso blöd verhalten wie in der Woche davor. Aber wenn es das bedeutet, wenn es darum geht, Jesus nachzufolgen, wenn es darum geht, zu zeigen, dass man zur Familie gehört, dann möchte ich dich einladen, das eine Woche lang zu versuchen. Wie finden wir die Motivation dafür? Ich glaube, wir finden sie nur dadurch, dass wir in manchen Momenten überlegen, wie Gott mit uns umgegangen ist. Dass er seinen Sohn auf diese Erde gesandt hat und dass er für uns gestorben ist. Dass dieser Jesus mit uns unendlich geduldig gewesen ist und heute noch ist. Wenn du damit kämpfst, das umzusetzen, und es wird schwierig werden, wir werden scheitern, dann lass uns das vor Augen führen, wie oft Jesus geduldig mit uns ist, wie oft Jesus Rücksicht auf uns nimmt. Und wenn du sagst, hey, ich bin ja noch neu, ich bin erst zum dritten, vierten, fünften Mal hier oder vielleicht zum zehnten Mal, ich weiß noch gar nicht so richtig, wie das mit Gott und Jesus ist, ob man das so ernst nehmen kann und so. Wir freuen uns voll, dass du heute da bist. Du bist bei uns herzlich willkommen. Und vielleicht bist du auch skeptisch, was das Christentum angeht, was den christlichen Glauben angeht, ja, weil du vielleicht schwierige Sachen mit Christen erlebt hast, weil du solche Bilder gesehen hast von so Leuten, denen es nur wichtig ist, einen Standpunkt zu machen, aber denen es nicht wichtig ist, einen Unterschied zu machen. Und ich glaube, wenn wir das erlebt hätten, was du erlebt hast mit anderen Christen, dann würden wir über Christen genauso denken wie du. Aber ich möchte dich einladen, dass du bei all dem, was du vielleicht Schlechtes erlebt hast mit Christen, dass du nicht an Jesus vorbeigehst. Und du darfst dir dieses Etikett gern mitnehmen, weil es ist eine Einladung an dich, zu sagen, ja, du bist eingeladen, ein Kind Gottes zu werden. Du bist eingeladen, Teil dieser Familie zu werden. Und ich möchte dich einfach einladen, so für deinen Schritt in der kommenden Woche. Komm doch nächstes Mal wieder. Da setzen wir das fort, da werden wir weiter darüber sprechen, was es bedeutet, Familie zu sein, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Ich lade dich ein, vielleicht zu sagen, ich fange mal wieder an, auch wenn es vielleicht seit meinem letzten Konfirmandenunterricht her ist, mal wieder in der Bibel zu lesen. Mir vielleicht das, was Jesus sagt, vielleicht das Johannesevangelium vorzunehmen und zu sagen, ja, ich lese mir das mal wieder durch. Ganz langsam vielleicht ein Abschnitt pro Tag oder ein Kapitel pro Tag, sollte auch nicht zu viel sein, soll er nicht erschlagen am Anfang, ja? Oder du sagst dir vielleicht, hey, mich hat heute jemand eingeladen, ich habe Fragen über den Glauben und ich frage einfach mal nach. Ich frage mal die Person, die mich heute hier eingeladen hat. Gott liebt dich. Gott will dich in seiner Familie haben. Gott hat seinen eigenen Sohn am Kreuz sterben lassen, um dich in seine Familie zu holen. Und er hat das getan, nicht nur, damit wir irgendwie wieder schuldlos vor ihm stehen können, sondern weil er mit uns die intimste Beziehung haben möchte, die es geben kann. Er möchte unser Vater sein und er möchte, dass wir seine Kinder sind. Und dazu sind wir alle eingeladen. Ich möchte mit uns beten, du bleibst zu sitzen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns in deine Familie eingeladen hast. Und ich danke dir dafür, dass du mit mir so unendlich geduldig bist. Und dass du mir immer wieder aufhilfst, bei jedem Mal, wenn ich falle. Und ich bete darum, dass du mir hilfst, das im Alltag auszuleben, Herr, dass ich das nicht nur theoretisch in meinem Kopf habe und dass ich nicht nur sonntags darüber sprechen kann, wie gut es ist, mit dir zu leben und wie das im Alltag aussehen kann, sondern ich bete darum, dass du mir am Montagmorgen zeigst, wie das geht und dass du mir auch die Kraft dazu gibst, Herr. Und ich bete für uns, dass wir eine Gemeinschaft werden können, die anders ist und die dafür bekannt ist, nicht dafür, dass sie irgendwelche Standpunkte hat oder mit irgendwelchen Schildern durch die Stadt rennt, sondern die dafür bekannt ist, wie sehr sie einander und wie sehr sie die Menschen um sich herum liebt, Herr. Bitte hilf uns dabei, bitte macht uns deutlich, wo das noch nicht so ist und hilf uns so auf einem guten Weg, Herr. Amen. Wir möchten gemeinsam ein Lied singen, bei dem Jens uns begleiten wird. Das heißt, wir sind dein Eigentum, wir sind in deinen Händen.